Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Journalistin und Fernsehmoderatorin Harriet von Waldenfels. Einmal mehr sehr früh aufgestanden heute Morgen für ihren Job, nämlich für das ZDF Morgenmagazin, das sie präsentiert. Und trotzdem heute Mittag hier. Harriet von Waldenfels, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wann sind Sie aufgestanden?
Um 3 Uhr heute.
Okay, alles klar. Behalten Sie das im Hinterkopf. Meine Damen und Herren, wir schauen hier auf die Themen dieses Mittwochs, wünschen Ihnen einen guten Tag, wann auch immer Sie aufgestanden sind. Wir haben auf jeden Fall so ein paar Wachmacher-Themen heute. Und sei es, dass wir über unterschiedliche Formen von Männlichkeit reden. Boris Johnson wird eine Rolle spielen. Der wortkarge Olaf Scholz. Aber zuallererst hätte ich diese Nachricht aus den USA. Neues von und über Donald Trump. Er wollte offenbar, das haben wir jetzt aus dem Untersuchungsausschuss erfahren, von einer mutigen ehemaligen Mitarbeiterin. Er wollte offenbar am Tag des Sturms auf das Kapitol zu seinen Anhängern hingefahren werden in der Präsidentenlimousine. Seine Secret Service Mitarbeiter haben das aber verneint, haben gesagt, nein, Sicherheitsrisiko können wir nicht machen. Und dann ist Trump offenbar ausgerastet, hat ins Lenkrad gegriffen, die Hand an den Hals eines Bodyguards, so ist die Schilderung, als wollte er ihn würgen und dann offenbar geflucht, ich bin der verfluchte Präsident, bringt mich zum Kapitol. Harriet von Waldenfels, es überrascht einen ja, bei Trump hat einen ja eigentlich lange nichts mehr überrascht, aber er schafft es dann doch immer noch mal einen draufzusetzen.
Er schafft es immer wieder und eigentlich hatten wir uns ja gerade daran gewöhnt, dass wir uns nicht täglich mit Donald Trump und seinen Äußerungen irgendwie beschäftigen müssen. Also zwischendurch kommt dann doch immer noch mal einer und hoffen wir mal, dass ab Herbst das nicht wieder vermehrt der Fall sein wird, sage ich mal.
Tja, wobei ich muss ja eins sagen, ich habe ein kleines bisschen Verständnis für Donald Trump an einem Punkt. Nämlich bei dieser Aussage, ich bin der Präsident, also ich bin der mächtigste Mann dieser Welt.
Gebt mir, was ich will.
Ja, aber ich kann mir doch jetzt nicht von meinen Sicherheitsleuten vorschreiben lassen, wo ich hin darf oder nicht.
Gut, wozu hat man sie dann aber, frage ich mich. Also die haben ja schon eine gewisse Funktion und ich sag mal so, Olaf Scholz hätte sowas nicht gesagt.
Okay, gutes Teasing für unser erstes Thema, weil jetzt habe ich ja gerade, ich glaube auf Twitter würde man sagen, unpopular Opinion für Donald Trump Verständnis gezeigt. Überhaupt kein Verständnis habe ich für den Olaf Scholz, wie wir ihn nach dem Gipfel in Elmau erlebt haben. Aber vielleicht Harriet von Waldenfels ja schon, werden wir diskutieren gleich. Elmau ist vorbei, der große G7-Gipfel, aber es klingt da noch ein bisschen was nach, was eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. Aber in den Kleinigkeiten steckt ja manchmal mehr, als einem Bundeskanzler lieb sein kann. Wir spielen Ihnen jetzt mal eine kurze Szene aus der gestrigen Pressekonferenz ein mit Olaf Scholz, mit dem Bundeskanzler. Viel geteilt mittlerweile, viel diskutiert auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Olaf Scholz, der eine Frage gestellt bekommt von der Deutsche Welle-Journalistin Rosalia Romanis.
Herr Bundeskanzler, die G7 haben bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
Ja. Könnte ich. Das war's.
Das war's, sagt der Kanzler und grinst. Harriet von Waldenfels ist bei mir Moderatorin des ZDF Morgenmagazins. Was sagen Sie? Also ich meine, was war das für Sie?
Ja, man hat ja die anderen Journalisten so ein bisschen lachen gehört im Hintergrund und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass das auch aus der, man war perplex. Und auch ein bisschen verzweifelt und wusste das nicht einzuordnen. Was ist denn das, Herr Kanzler? Kommt jetzt noch was? Wo ist denn der zweite Satz? Wo ist denn die Erklärung? Weil ehrlich gesagt, das ist ja eine absolut ernstzunehmende Frage. Also welche Sicherheitsgarantien sind das? Dazu wissen wir bis heute nichts. Und das wird möglicherweise ganz entscheidend sein. Es geht ja um Sicherheitsgarantien nach dem Ende des Krieges. In Klammern, das ist auch die große Frage, wann wird das so sein? Und ich finde das absolut unhöflich der Journalistin gegenüber. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Es kann natürlich sein, dass er an der Stelle das einfach nicht ausführlicher kommentieren kann. Und ich finde, dann soll er das auch so verbal artikulieren und soll sagen, wissen Sie, bitte um Verständnis, aber ich kann darauf nicht näher eingehen aus bekannten Gründen. Sowas haben wir ja öfter, ja, solche Situationen, das werden Sie auch erlebt haben. Wir erinnern uns zum Beispiel an Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss. Die hat immer wieder über Wochen gesagt, ich bitte um Verständnis, ich kann nicht sagen, wann welche Waffen geliefert werden. Und das wiederum habe ich sogar verstanden. Gut, jetzt wurde eine detaillierte Liste im Internet veröffentlicht. Also da gab es auch eine Kehrtwende.
Genau,
ja,
irgendwann
aber
war der Druck zu groß.
Manchmal geht es vielleicht einfach auch nicht anders. Aber so zu reagieren, finde ich nicht in Ordnung.
Okay, ich merke, wir müssen an diesem Punkt nicht streiten, sondern ich kann es jetzt vielleicht nur noch verstärken. Weil Sie haben ja gerade verschiedene Sachen gesagt. Also einerseits dieses Unhöfliche, und fast schon Oberlehrerhafte auch, ne? Also das kennt man ja eigentlich so. Das ist doch dieser blöde Spruch von Lehrern, ja, kann ich zur Toilette gehen? Ich weiß nicht, ob du kannst, ne? Also es geht so, und das kommt dazu, als einer Nicht-Muttersprachlerin, muss man auch dazu sagen, ja, also wo es nochmal eine besondere Unhöflichkeit hat, wenn da jemand so gut und klar und fehlerfrei im besten Deutsch formuliert in der Höflichkeitsform, hat die Journalistin Rosalia Romanis übrigens auch auf Twitter dann geschrieben. Echt schade, Herr Bundeskanzler, als ich Deutsch gelernt habe, wurde mir für Pressekonferenzen dringend die Höflichkeitsform empfohlen. Und sie, und das ist der zweite Punkt, setzt dann auch hinterher. Und die Frage war schon sehr ernst gemeint. Und ich finde, das ist
nämlich. Ich nehme an, sie hat keine Antwort bekommen.
Ich müsste gleich nochmal nachgucken, aber ich vermute nicht. Und das ist ja auch der Punkt. Also ich finde Politiker schon auch authentisch, schwieriges Wort, ne? Aber ich finde es vollkommen okay, wenn die auch mal in Pressekonferenzen-Situationen irgendwie auch mal ein bisschen knapp sind oder auch mal ein bisschen flapsig. Aber da muss man halt auch gucken, was ist die Situation, was ist die Fragestellung, wurde da nach dem Menü in Elmau gefragt, ja, oder nach der Frage, ob Boris Johnson besser einen Gürtel hätte tragen sollen. Na, da kann man anders antworten.
Aber wenn ich noch einen Gedanken anfügen darf, ich glaube, das Wort authentisch ist da ganz wichtig. Denn auch, das wird an Bundeskanzler Scholz nicht vorbeigegangen sein, es gibt momentan einen Robert Habeck, der die politische Kommunikation ganz entscheidend prägt und der aber ein ganz anderer Typ ist als Olaf Scholz. Also wenn der sowas macht, der findet da irgendwie diesen schmalen Grat, den kann er irgendwie besser ausbalancieren. Und das hat Olaf Scholz in diesem Fall nicht geschafft.
Apropos Robert Habeck, ich muss hier gerade schon schmunzeln, weil Sie das sagen, weil es gab ja noch eine Situation, eine Interviewsituation im Laufe des Tages, dann am Abend bei der ARD. Da saß Olaf Scholz, sollte Farbe bekennen und wurde eben auf diesen Robert Habeck angesprochen.
Robert Habeck gibt ja jetzt Tipps zum Sparen, sagt irgendwie vielleicht mal ein bisschen weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand?
Nö.
Das war es auch an dieser Stelle? Nö, gibt noch eine Nachfrage. Da wiederum, also ich finde es an der Stelle in Ordnung. Auch da hätte ich gedacht, man kann es noch souveräner machen, sagen, Mensch, mein Wirtschaftsminister ist so gut in diesen Tipps, da muss ich nichts nach oben drauflegen. Das Nö tut es halt auch. Aber ich finde, das macht es halt deutlich. In so einer Situation kann man das auch mal machen. Aber wenn jemand nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine fragt, ein wichtiger Beschluss dieses Gipfels, der aber nicht ausgeführt wurde, was es bedeutet, ist es was anderes.
Plus, es ist natürlich auch einfach eine Frage des Politikertypus. Und Olaf Scholz ist einfach einer, der als zurückhaltend gilt, den ich immer wahrnehme als, ja, ich sag mal, ich komme selbst aus Hamburg, darum darf ich das sagen, als typischen unterkühlten Hanseaten. Ich erinnere mich tatsächlich an seine Zeit, als er noch Bürgermeister war in Hamburg. Und da galt er auch schon nicht als Emotionsbolzen und Sympathieträger. Deshalb ist das, glaube ich, ein Stück weit auch sein Ding, da sich von so einer Seite eben nicht zu zeigen. Umso überraschender ist es dann, wenn er es tut. Und ich weiß nicht, ob er auch versucht, wie gesagt, Habeck da ein bisschen zu imitieren oder zu merkeln. Andererseits hat er ja auch mehrere solche Sätze schon gesagt, auf denen er auf Teufel komm raus beharrt, dieses Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Das ist ja einer von dieser Sätze und von diesen Sätzen. Und der andere Satz, wir werden die Ukraine unterstützen, solange wie nötig. Mhm. Das sind ganz markante Sätze, aber was heißen die eigentlich? Tja. Und je öfter man nachgefragt hat, desto öfter hat er es wiederholt, also geradezu trotzig sozusagen in seiner Art der Kommunikation.
Ich glaube, das kann man jetzt nach dieser relativ kurzen Kanzlerschaft Olaf Scholz schon feststellen und festhalten. Kommunikation ist ein Thema, / Problem in dieser Kanzlerschaft. Oder vielleicht ist es kein Problem, vielleicht ist es auch einfach unsere Erwartungshaltung an Politiker, dass sie auch immer super kommunizieren müssen. Ich finde, wenn das ausgleicht durch vernünftigen politischen Output, dann kann das vielleicht sogar delegieren.
Und das Paradoxe ist ja, es ist ja beileibe nicht so, dass er sich wegduckt und sich versteckt. Er ist schon relativ präsent. Er geht in die Talkshows. Am Montag war er bei uns im Morgenmagazin. Das ist, glaube ich, auch noch nie vorgekommen, soweit ich denken kann. Also er versucht da schon, ein gutes Verhältnis auch zur Presse, Nahbares zu pflegen. Und trotzdem schafft er es, egal wie viel er auftritt, irgendwie schafft er es trotzdem wenig zu sagen.
Wir schauen nach Madrid, da hat der NATO-Gipfel begonnen, das Treffen der 30 Mitgliedstaaten. Wobei, das ist eine der ersten großen Nachrichten, bald werden es schon 32 sein. Finnland und Schweden können jetzt wirklich mit der Aufnahme rechnen. Das türkische Veto ist vom Tisch. Das ist eine Nachricht, Harriet von Waldenfels, die Sie ja dann auch heute Morgen schon relativ frisch im MoMA, im Morgenmagazin, verarbeiten konnten. Sie hatten Annalena Baerbock im Interview. Nicht sie direkt, ihr Kollege hat
mein
das.
Mein Kollege Andreas Wund, ja.
Aber der wahrscheinlich dann auch Erleichterung bei Annalena Baerbock ob dieser Frage vernehmen konnte.
Absolut, sie war ganz erleichtert und ist ja auch klar, dass jeder extra Partner, der unserem Bündnis beitritt, der eben sowohl eine sehr gestärkte Demokratie, wie es eben Finnland und Schweden sind, als auch so starke, wehrhafte Armeen hat, das ist natürlich ein absoluter Zugewinn für unser Bündnis. Die Frage, darüber werden wir wahrscheinlich gleich nochmal sprechen, ist natürlich, zu welchem Preis und wie man Erdogan dazu bekommen hat, auch dieses Veto, das er ja wochenlang jetzt verfolgt hat und die NATO da schon auch vor sich hergetrieben hat, sozusagen abzulegen. Aber ja, also Annalena Baerbock auf jeden Fall erleichtert.
Ja, wir können das in der Tat besprechen, nämlich unter anderem auch mit Klaus Remme, der jetzt live zugeschaltet ist vom NATO-Gipfel in Madrid. Ja, Klaus, wie ist das gelungen, diesen Streitpunkt vorher abzuräumen? Und in der Tat, zu welchem Preis?
Ja, es war offen, weil wir alle eigentlich in den letzten Wochen nicht wussten. Der Widerstand der Türkei kam ja überraschend, noch nach den Bewerbungen Finnlands und Schwedens. Auch diese beiden Kandidaten waren sich eigentlich sicher, dass das ein Selbstläufer ist. War es nicht. Und wir alle fragten uns, was will Erdogan eigentlich? Geht es ihm wirklich um die Sache, um die Terrorbedrohung, die er anführte? Oder ist das etwas gewesen, das er instrumentalisiert hat für innenpolitische Zwecke? Es war sehr wichtig, glaube ich, aus Sicht der NATO, dass dieser Knoten gestern hier geplatzt ist. Denn das Signal, Allianz, die keine neuen Mitglieder aufnehmen kann, das wäre genau das Gegenteil gewesen dessen, was man hier eigentlich erreichen wollte. Insofern war das Spitzengespräch gestern zwischen Erdogan, dem finnischen Präsidenten und der schwedischen Regierungspräsidentin ein ganz wichtiges, denn dann wurde klar, Putin hat sich verrechnet. So hat es Boris Johnson heute Morgen gesagt. Hören wir ein paar Sekunden zu.
Vladimir Putin was hoping that he would be getting less NATO on his western front. He's been proved completely wrong. He's getting more NATO. This is a historic summit in many ways, but we've already got two new members coming in, Finland and Sweden. A huge step forward for our alliance.
Also ein gewaltiger Schritt für die NATO, sagt er, dass die beiden jetzt bald dabei sind, und das zeigt, Putin hat sich verrechnet. Joe Biden hat es so formuliert, er hat gesagt, Putin wollte die Finnlandisierung Europas, er bekommt die NATOisierung Europas.
More NATO, wenn ich dieses Stichpunkt mal aufnehmen kann, also mehr NATO. Joe Biden bringt ja auch mehr in die Waagschale mit. Das ist ja eine der Nachrichten, die jetzt auch frisch auf dem Markt ist.
Genau, und das muss auch so sein, denn wenn die NATO sich massiv verstärken will, und das will sie an der Ostflanke, dann müssen jetzt einzelne Mitglieder Beiträge ankündigen. Deutschland hat das getan mit Blick auf Litauen. Joe Biden hat heute Morgen gesagt, wir haben schon verstärkt unsere Truppenstärke, seit der Krieg begonnen hat, um 20.000 auf 100.000. Und dann kamen Einzelheiten wie zusätzliche Kampfflugzeuge, die in Großbritannien stationiert sind, Navy-Zerstörer, die in Spanien stationiert werden sollen, ein permanentes US-Hauptquartier in Polen und eine Verstärkung der rotierenden Einheiten im Baltikum. Also ich rechne damit, dass der ein oder andere Mitgliedstaat hier im Laufe des heutigen Tages oder morgen ähnliche Verstärkungsankündigungen macht.
Harriet von Waldenfels, wir fingen an in dieser Sendung mit Donald Trump, von dem kam das Stichwort, die NATO sei obsolet, aber auch Emmanuel Macron mit seinem Bild von der hirntoten NATO, das ist ja alles gar nicht so lange her. Ne? Es ist schon interessant zu sehen, wie dieses Bündnis zum Leben erweckt wurde.
Ja, Wiederbelebungsmaßnahme war der Krieg da an der Stelle für die NATO natürlich. Und was ich schon erstaunlich finde, das war ja schon vorgestern im Gespräch, die Meldung von Jens Stoltenberg, dass von 40.000 auf 300.000 Mann die Stelle Eingreiftruppe erhöht werden soll. Ich habe das schon hingehört, weil das ist ja, also ich meine, das ist fast eine Verzehnfachung. Ja gut, vielleicht eine Verachtfachung, aber das ist eine massive Aufstockung. Und ich finde es erstaunlich, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, in solchen Größenordnungen zu denken. Und das ist für uns so klar. Und das trifft, glaube ich, erstmal das Gefühl vieler Menschen, so beruhigend ist, ach wie super, die NATO hat es auch verstanden, wir stocken da jetzt ordentlich auf und investieren jetzt ordentlich in unser Militär. Also das finde ich schon bedenklich. Ich habe, glaube ich, in den letzten 4 Monaten so viel über Militär und Verteidigung und Waffen gelernt, wie ich es nie vorhatte. Also Ja, das ist doch die Zeitenwende, über die man so oft spricht, die man
wobei,
da auch beobachtet.
Das ist eine Frage, auch für Klaus Rebbe in Madrid beim NATO-Gipfel, der ja die NATO für uns aus Brüssel beobachtet als Korrespondent, inwieweit wir da so in der Welt der Ankündigungen sind. Denn in der Tat, was Harriet von Waldenfels gesagt hat, diese massive Verstärkung der Eingreiftruppe, das muss ja auch erstmal gemeistert werden. Wie ist denn da so die Stimmung in Madrid, wohlwollend, aber auch sorgenvoll, ob man das überhaupt hinkriegt?
Na, die Sorgen werden hier klein geschrieben. Das macht man wahrscheinlich hinter den verschlossenen Türen. Im Moment sind das politische Beschlüsse. Das werden wir ja dann ja auch sehen, wenn dann im Laufe des Gipfels das neue strategische Konzept verabschiedet wird. Ich sehe es auch so. Diese Zahl 300.000, das ist eine Zahl, die ist in ihrer Vervielfachung so substanziell, dass sie ausgestaltet werden muss. Und da sind einfach noch sehr, sehr viele Fragen offen. Christine Lambrecht, die Bundesverteidigungsministerin, wurde ja gestern gefragt, was ist der deutsche Anteil. Und sie sagte relativ konkret, 15.000 Soldaten, 65 Flugzeuge, 20 Schiffe, sehr, sehr viel mehr Geld in die Verteidigung. Aber man darf nicht vergessen, diese 300.000 werden nicht an der Ostflanke stehen. Da werden sehr viele Kräfte in den jeweiligen Heimatländern sein, in unterschiedlichen Bereitschaftsgraden. Auch wenn es schnelle Eingreiftruppe heißt, sind da Einheiten dabei, die werden mehrere Monate brauchen, um dann kämpfen zu können. Aber immerhin, ich sehe es auch so, wie das Wort gerade viel Zeitenwende bedeutet, eben, dass wir es hier mit einer Weichenstellung zu tun haben. Und da kommen eben nicht mal 2-3% mehr drauf, sondern das ist ein Umdenken in ganz anderen Kategorien und möglicherweise auch in diejenigen, die wir aus dem Kalten Krieg kennen.
Interessant ist ja diese Frage, und da frage ich mich immer, ist das vor allem eine innenpolitische Betrachtung? Harriet von Waldenfels hat auch durch ihre Interviews im MoMA viel damit zu tun, diese Frage, tut Deutschland genug? Ist Deutschland vorne mit dabei? Wie sehen das eigentlich die Alliierten, die Verbündeten in der NATO? Harriet, wollen Sie da gleich einhaken? Oder?
Ja, also ich glaube, dieses tut Deutschland genug wurde zu Beginn des Krieges mit einem klaren Nein in Europa beantwortet. Ich glaube, da haben wir jetzt langsam ein bisschen aufgeholt und an Vertrauen auch wieder gewonnen. Aber das ist, glaube ich, immer noch eine Arbeit, die vor uns liegt. Aber die Frage darüber hinaus, wenn man den Blick mal ein bisschen weiten will, ist natürlich auch, tut denn der Westen, wenn man so will, wobei das auch wahrscheinlich eine Definitionssache ist, was damit gemeint ist, genug auch andere Verbündete tatsächlich jetzt mit ins Boot zu holen, um eben die Allianz gegen Russland zu schmieden. Denn das, was der Kollege auch gesagt hat, da wird ja ein Strategiepapier, also es wird umgeschrieben und erneuert, überarbeitet. Und bislang stand Russland da ja als strategischer Partner drin. Und jetzt heißt Russland auf einmal Bedrohung. Und da ist natürlich vor allen Dingen der Elefant im Raum, die Frage, welche Rolle spielt China und wie geht man mit China um? Wie positioniert sich China? Nehmen wir China eigentlich ernst genug? Es gab ja letzte Woche noch einen anderen Gipfel, der an diesem ganzen Gipfelmarathon eigentlich fast schon untergegangen ist, dieser BRICS-Gipfel, also Brasilien, Russland, ja. Indien, Südafrika, China. Und da hat man, finde ich, ganz deutlich das Signal gesendet, wir wollen gemeinsam dem Westen die Stirn bieten. Und der Staatschef aus China, da bin ich hellhörig geworden, hat gesagt, man muss sich davor hüten oder ich warne davor, militärische Allianzen auszuweiten. Und ich weiß nicht, ob das, was die NATO jetzt gerade vorhat, schon eine Ausweitung ist oder nicht. Aber wenn wir eins von Putin gelernt haben, dann ist es, glaube ich, dass wir lieber genau hinhören sollten, wer dazu etwas sagt.
Klaus Remme, Ihre Einschätzung jetzt gerade aus Madrid von den Fragen, die sich stellen. Ich fing ja an mit dieser Frage, tut Deutschland genug? Harriet von Waldenfels hat jetzt ein paar größere Fragen aufgeworfen, die weit darüber hinausgehen. Wie nehmen Sie das denn wahr, diese deutsche Debatte, die wir da führen? Ist die im NATO-Kreis eine Debatte?
Ja, es ist eine. Ich lebe in Brüssel und bin dort die allermeiste Zeit. Und ich muss sagen, dass die Zweifel an Berlin waren einfach groß. Man hat sich gefragt, was will Deutschland eigentlich? Warum muss es hier getrieben werden? Und warum macht es immer zuletzt so wenig? Es gab ja jetzt gestern Abend nochmal die Ankündigung, 3 neue Panzerhaubitzen aus Deutschland, 3 weitere aus den Niederlanden. Da verstärkt man sich allmählich. Der Bundeskanzler sagt, das wächst auf und wir sind sehr, sehr klar. Aber dieses Thema der Westen gegen den Rest der Welt, ich glaube, das ist hier ein ganz, ganz großes. Nicht umsonst sind die Partner Neuseeland, Australien, Südkorea, Japan hier dabei. Und Annalena Baerbock gestern hier in Madrid hat gesagt, es geht nicht um diese Konstellation. Es geht darum, dass dieser Konflikt eigentlich alle angeht. Jedes Land oder fast jedes, sagte sie, hat einen größeren, mächtigeren Nachbarn. Und wenn sich das durchsetzt, dass sich ein solcher Nachbar gegen jedes Völkerrecht Völkerrecht Teile eines kleineren Staates aneignet, Völkerrechtsbruch mit all dem, was wir in den letzten Monaten gehört haben, dann werden wir alle hier unsicherer.
Vielleicht möchte ich noch einen Gedanken dazu anfügen, denn genau deswegen ist ja auch die große Frage, warum hat eigentlich, wenn man sich jetzt nochmal auf G7 bezieht, es so lange gedauert, sich mal anzuschauen, was sagen die Länder im globalen Süden eigentlich? Das war eine absolut arrogante und ignorante westliche Welt oder Politik, die wir über Jahre betrieben haben. Und jetzt auf einmal auf die Idee zu kommen, stimmt, wir sollten mal lieber schauen und den Süden auch mit ins Boot holen. Da sagt zum Beispiel die südafrikanische Außenministerin ja zu Recht, liebe Leute, die Spannung zwischen Ukraine und Russland gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit und nie habt ihr uns gefragt, was wir davon halten. Und jetzt auf einmal sollen wir die Sanktionen mittragen.
Ich will noch kurz das Stichwort China aufnehmen, wenn ich darf. Ja, denn dieses China wurde
ich,
eben
ja, ich merke, bei diesem Thema gibt es viele Aspekte, aber bitte, ja.
Nur ganz kurz, weil das einfach Teil dieses Konzepts ist und 2010 das alte Konzept kannte China überhaupt nicht. Nicht ein einziges Wort stand darin. Heute wird China anders als Russland nicht als Gegner oder Bedrohung in diesem Konzept genannt und aufgenommen, wohl aber als Herausforderung. Jens Stoltenberg hat eben gesagt, sowohl für unsere Werte wie auch für unsere Interessen. Und er hat gestern deutlich Kritik an Peking geübt. Er hat gesagt, wir sind enttäuscht, dass Peking nicht in der Lage ist, diese Invasion, die russische Invasion öffentlich zu verurteilen. Im Gegenteil befand er, Russland und China sind einander so nah wie nie zuvor.
Sie haben heute Morgen schon mit einem Mann geredet, von dem viele gerade Lösungen herbeisehnen. Volker Wissing, der Verkehrsminister von der FDP, der bitteschön unser aller Urlaubsflüge retten soll. Stichwort Personalmangel an den Flughäfen. Wir gucken uns nochmal genauer an, was da jetzt politisch auf den Weg gebracht wird. Aber erstmal die Frage an Sie. Hat er Ihnen denn so ein bisschen Hoffnung gemacht?
Nicht direkt. Ich muss gestehen, ich bin jetzt selbst auch nicht betroffen davon. Ich habe nicht vor, in nächster Zeit zu fliegen. Aber da sind auf jeden Fall noch viele Fragen offen geblieben.
Ja, eine Frage haben Wissing versucht zu beantworten, gemeinsam mit seinen Ministerkollegen Hubertus Heil, dem Arbeitsminister und der Innenministerin Nancy Faeser, nämlich den Weg freizumachen, dass jetzt möglichst schnell ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland kommen, um die Personallücken an den Flughäfen zu füllen. Ein paar Informationen, wie das aussehen sollen, hat Björn Dahke.
Die Firmen müssen die Arbeitskräfte direkt anstellen, also nicht als Leiharbeiter. Außerdem müssen sie nach Tarif bezahlen und die Menschen anständig unterbringen. Die Bundesregierung sagt zu, schnell Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse zu erteilen. Für den Rest sehen Innenministerin Faeser, Arbeitsminister Heil und Verkehrsminister Wissing aber die Unternehmen in der Verantwortung. Arbeitsminister Heil spart nicht mit Kritik. Der Staat habe der Luftverkehrsbranche in der Corona-Pandemie mit Milliarden und Kurzarbeit geholfen und trotzdem hätten die Unternehmen Leute entlassen. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD unterstreicht, dass alle Mitarbeiter vor ihrer Einstellung überprüft werden, ob sie zuverlässig sind. Bei der Sicherheit werde es keine Abstriche geben. Für die Hauptreisezeit während der Sommerferien kommt das nach Einschätzung von Fachleuten aber zu spät. In Berlin zum Beispiel dauert allein die Zuverlässigkeitsüberprüfung regelmäßig 4 bis 6 Wochen.
Ich erspare mir jetzt mal die Bemerkung darüber, dass es ausgerechnet in Berlin so lange dauert mit der Sicherheitsüberprüfung. Ginge er vielleicht auch schneller? Harriet von Waldenfels, klingt das erstmal so nach einem schlüssigen Ad-hoc-Ansatz für Sie, wie man da ja, schnell Abhilfe schaffen kann?
Ja, die Idee prinzipiell schon, wobei natürlich die Frage ist, wie schnell kommt dann die Entlastung für die Urlauberinnen und Urlauber, die man sich halt erhofft? Ich finde es ja doch erstaunlich und die Kritik geht ehrlich gesagt in alle Richtungen, dass man plötzlich so überrascht ist, dass Sommerferien sind. Also dieser Termin war schon relativ lange klar und dass die Deutschen gerade nach den Pandemiejahren einen unglaublichen Nachholbedarf haben, in Sommerurlaub zu fliegen, war irgendwie auch absehbar. Also das ist mir doch immer wieder ein Rätsel, wie Politik, aber in dem Fall tatsächlich auch die Arbeitgeber da so aufgewacht sind und das plötzlich gemerkt haben.
Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, super Moment, um auf die Bahn umzusteigen, zumindest für die Strecken, wo die Bahn eine Alternative ist. Aber so super ist das ja im Moment auch gerade nicht. Führt mich zu einem anderen Projekt, das Volker Wissing, der Verkehrsminister, heute in Angriff nimmt. Da soll es um Beschleunigungsmaßnahmen gehen, gerade auch beim Bahnausbau. Aber ich habe so den Eindruck, dass es eigentlich eines der zentralen Motive auch der Politik gerade oder eines der zentralen Aufgaben, gar nicht unbedingt so sehr die Zielbeschreibung, sondern dass sie sich mal ranmachen, die Prozesse, dass wir Sachen umgesetzt kriegen, zu beschleunigen.
Ja, absolut. Das ist ja dieses schöne Wort Beschleunigungskommission Schiene, die da heute die Arbeit aufnimmt. Der Gedanke dahinter ist natürlich, die Bahn jetzt auf Vordermann zu bringen, die Schienen zu sanieren, jegliche Baustellen abzuarbeiten und so weiter. Und da habe ich eine Sache gelesen, da musste ich fast lachen und dachte, das grenzt an Satire. Und zwar geht es um die Baustellenarbeit, wie die besser koordiniert werden soll. Bislang ist es nämlich so, wenn ich das kurz mal erzählen darf, das war mir nämlich nicht klar, da wird Streckenabschnitt A oder XY gesperrt und Mangel A behoben. Danach wird die Strecke wieder gesperrt und Mangel B behoben. Und danach wird dieser genau derselbe Streckenabschnitt wieder gesperrt und Mangel C behoben. Und jetzt ist man auf die grandiose Idee gekommen, doch einmal diese Strecke zu sperren und alle Mängel gleichzeitig zu beheben. Also ich dachte, Gott, wenn es dafür eine Kommission braucht, schönen Dank. Aber ja, nee, in der Tat, das sind ja tatsächlich, so lustig das jetzt gerade klang, auch ernsthafte Probleme. Da geht es ja nicht nur um Personen, auch um Güterverkehr. Die Ware kommt nicht rechtzeitig von A nach B. Es gibt zu wenig Überholschienen. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile gehört es ja zum Standardrepertoire eines guten Instagram-Accounts, seinen Screenshot zu posten, wie man denn Opfer dieses ausgefallenen Zuges und der Folgezüge geworden ist.
Genau, Zug oder eben Flug im Moment gerade.
Oder Flug, das ist im Falle beides. Also habe ich heute Morgen Herrn Wissing übrigens auch gefragt, ob er denn jetzt die Bahn als gute Alternative empfehlen kann. Also ein klares Ja habe ich da nicht von ihm bekommen.
Ja, wahrscheinlich politisch klug an dieser Stelle. Nicht, dass sie noch voller werden und noch größere Probleme verursachen. Ich habe mich beim Fliegen auch gefragt, das ist jetzt vielleicht nur so halb ernst gemeint, aber wir haben das ja alle schon erlebt in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, dass man ganz viel Dinge selber macht, die früher andere gemacht haben, Check-in und so weiter. Vielleicht kann man auch da optimieren. Also der persönliche Sicherheitscheck ist wahrscheinlich schwierig, aber ich habe das mal erlebt, ich bin mal mit einer laotischen Fluggesellschaft geflogen. Da musste ich mein Gepäck selbst hinten in den Bauch des Flugzeugs laden und auch selbst wieder rausholen. Also vielleicht wäre das so eine Ad-Hoc-Lösung für diesen Sommer.
Volker Wissing ist ja zum Glück auch Digitalminister. Vielleicht lässt sich da auch die eine oder andere smarte digitale Lösung sozusagen auch noch mit auf den Weg bringen.
Das Verbrenner aus. Kommt, aber ein bisschen weniger klar als von manchen erhofft. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich nach langer Sitzung geeinigt, dass ab 2035 in der EU nur noch Autos zugelassen werden, die emissionsfrei angetrieben werden. Also klar, Elektro, aber eben auch diese Möglichkeit soll es geben, E-Fuels, Antriebe, die quasi mit synthetischen Kraftstoffen, synthetischem Benzin funktionieren. Das war unter anderem der große Wunsch der FDP innerhalb der deutschen Regierung, dann eben von Deutschland mit in den Ministerrat getragen. Harriet von Waldenfels, ist das jetzt die Verwässerung, die manche im Vorfeld befürchtet haben, oder einfach erstmal ein guter Durchbruch?
Wenn man sich die grünen Klimaziele anschaut, würde ich sagen ja. Frau Lemke hätte ja auch einen anderen Weg gehen können. Und
also Durchbruch? Oder Verwässerung.
Verwässerung,
okay. Genau. Das ist immer schwierig, Entweder-Oder-Fragen. Ne?
Ja, ganz gefährlich.
Okay, Verwässerung. Ja.
Also Frau Lemke als Bundesumweltministerin hätte ja auch einen anderen Weg gehen können und ihre grünen Klimaziele über den Koalitionsfrieden stellen können. Es gibt gute Gründe, das nicht zu tun. Das ist auch in Ordnung. Aber die FDP hat sich da natürlich schon zugesetzt. Ich hatte Steffi Lemke gestern Morgen ja im Interview. Und weil das so komplex ist, vielleicht noch mal zur Erklärung. Sie hatte da gesagt, dass sie jetzt nach Luxemburg, oder sie war schon in Luxemburg, aber dass sie in Luxemburg folgendermaßen abstimmen wird. Sie möchte dem EU-Kommissionsvorschlag zustimmen. Unter der Voraussetzung, es gäbe auch eine Ausnahme für die E-Fuel-betriebenen Fahrzeuge. Aber nicht die privaten Pkw, sondern eben Fahrzeuge wie, ich sag mal, also Flugzeuge, aber auch Feuerwehrautos.
Krankenwagen, genau sowas.
Genau,
ne?
Also Nutzfahrzeuge. Daraufhin hat Herr Lindner getwittert, oh liebe Steffi Lemke, so war das aber nicht abgesprochen. Unsere Bedingung für die Zustimmung ist, dass diese Ausnahmen für E-Fuels auch für private Pkw gelten. Und anscheinend gab es da gestern noch mal Telefonkette hin und her zwischen Grün und FDP. Im Endeffekt hat sich die FDP da durchgesetzt. Aber was ich ja ganz interessant finde dabei, so steht es auch im Koalitionsvertrag. Und ich frage mich, wozu gibt es eigentlich Koalitionsverhandlungen? Wozu schreibt man etwas in Koalitionsvertrag rein? Also da sitzen ja alle drei Parteien wirklich Tage, Wochen, Nächte lang an einem Tisch und besprechen diese Dinge. Hat man sich nicht gut zugehört oder, was vielleicht sogar noch fataler wäre, haben sie es nicht richtig verstanden? Also gerade bei so einer elementaren Frage, ja, es geht ja jetzt hier nicht um irgendwas und am Abend vor dieser Abstimmung festzustellen, dass man sich da gar nicht einig ist, finde ich ehrlich gesagt bedenkenswert.
Ja, oder halt die Hoffnung, klären wir dann nochmal, wenn es dann wirklich virulent ist. Ne?
Ja, also viele Sachen sind ja interpretationsbedürftig. Ja, genau. Aber ich finde trotzdem, bei so einer Frage da irgendwie grundsätzlich andere Ansichten zu haben und die am Abend vorher noch klären zu müssen,
jetzt könnte man natürlich nochmal in der Sache sagen oder fragen, ist das als Ziel nicht auch okay? Also wenn man sagt, 2035 ist ja lange hin, ne? Dass wir sagen, das Ziel ist emissionsfrei, Wie das dann technisch umgesetzt wird, ich meine, wer weiß, was auf der Strecke alles noch an Möglichkeiten entsteht, von denen wir jetzt vielleicht nur ahnen, dass sie möglich wären, die dann aber auf einmal serienreif werden. Also so dieses komplette Setzen auf Elektro birgt ja auch Risiken.
Absolut. Ich finde es ganz interessant, dass Sie sagen, ist ja noch lange hin bis 2035. Ich habe da irgendwie ein anderes Empfinden. Ich habe gedacht, ach, so lange ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, habe ich schon. Aber in der Sache würde ich Ihnen da auch zustimmen. Deshalb kann ich das Argument der FDP schon verstehen, da technologieoffen zu denken. Denn eine Sache ist Deutschland ja leider nicht oder nicht mehr so unbedingt das Steckenpferd für Forschung, Wissenschaft, Fortschritt, Start-ups und so weiter. Deshalb finde ich das schon richtig zu sagen, wer weiß, was dann ist. Wir wollen jetzt erstmal das nicht von vornherein ausschließen. Gleichwohl wissend, dass auch diese E-Fuels im Übrigen ja auch mit CO2 arbeiten. Also das sind sozusagen auch immer noch Verbrenner. Und da gibt es CO2, was unten rauskommt, wenn auch, das ist jetzt sehr technisch, aber nur das CO2, das auch zur Produktion benutzt wird. Ja.
Ich finde dieses Argument technologieoffen wirklich bedenkenswert, wenn es halt auch wirklich ernst gemeint ist. Es ist ja leider eben auch häufig so ein Lobby-Vorschub-Argument, damit sich jetzt nicht so schnell so viel ändern muss. Ne? Und das wäre natürlich fatal.
Aber die Alternative, gar nicht erst die Möglichkeit zu bieten, wäre ja nicht besser.
Wir werden sehen, was die EU damit anfängt. Interessanterweise haben ja die G7 gesagt, 2030 wäre übrigens besser. Aber gut, das war natürlich auch ein Beschluss, der für niemanden verbindlich ist. Das, was in Europa beschlossen wird, ist verbindlich. Und jetzt geht es zurück ins Europaparlament, das ja eigentlich mehr wollte. Mal schauen, wie die darauf reagieren. Aber die Zeichen stehen auf Kompromisse. Auch die Grünen haben ja signalisiert, okay, wir können damit leben. Jeder Gipfel hat wahrscheinlich auch so ein bisschen so den, der für gute Laune sorgt. Ich würde mal vermuten, Boris Johnson hatte die Rolle in Elmau, in dem gerade zu Ende gegangenen Gipfel, dem G7-Gipfel. Ich sehe Harriet von Waldenfels jetzt schon leicht schmunzeln, weil sie ahnt, da kommt jetzt mehr. Boris Johnson hat ja auch Interviews gegeben und er wurde unter anderem auch gefragt, er hat ja diesen Witz gemacht, ne, dass die Männer da, die 7 Männer auf dem Gipfel vielleicht mal alle ihre Jackets ausziehen sollten, um Putin die Muskeln zu zeigen. Ja, so wie Putin das halt gerne macht. Und er hat das dann nochmal in dem Interview erklärt.
Man braucht einfach mehr Frauen in Positionen der Macht. Wenn Putin eine Frau wäre, dann hätte er diesen verrückten Macho-Krieg, diese Invasion, nicht vom Zaun gebrochen. Wenn man ein perfektes Beispiel will für toxische Männlichkeit, dann ist es das, was er gerade in der Ukraine macht.
Also Boris Johnson beklagt die toxische Männlichkeit von Wladimir Putin und es gab so einige auch so in den sozialen Medien, die gesagt haben, ob Boris Johnson wirklich der Richtige ist, sowas anzukreiden.
Ja, ich glaube, viele empfinden den ja immer noch so ein bisschen als den Klassenclown. Früher, als er gewählt wurde, hat ihn ja kaum einer ernst genommen und jetzt ist er einer von unseren wenig verbliebenen, verlässlichen, berechenbaren Partnern. Nee, also diesen Witz tatsächlich.
Berechenbare Partner?
Ja, naja, im Vergleich zu anderen vielleicht schon, ehrlich gesagt, wenn man sich anguckt, mit wem man sonst so zu tun hat. Also diesen Witz über Putin und oben ohne, das finde ich unter der Gürtellinie, finde ich unangemessen und falsch in diesem Rahmen. Und er wusste ja, dass die Kameras und die Mikros da auch auf sind. Aber in einer Sache hat er ja möglicherweise schon einen Punkt. Er sagt ja, wenn Russland eine Präsidentin hätte, würde es diesen Krieg vielleicht nicht geben. Weiß ich nicht, ob es dann daran liegt, weil es dann eben eine Frau wäre oder einfach nur daran, weil es nicht Putin wäre. Ja. So, das vermutlich eher. Mhm. Aber in der Tat fallen mir wenig Kriege ein, die von einer Frau begonnen wurden, was entweder daran liegt, dass Frauen selten in Machtpositionen sind in politischen, oder ob wirklich etwas daran liegt, dass Frauen dazu weniger neigen. Das ist ja die These.
Margaret Thatcher, ich glaube kurz nach Amtsantritt, Falklandinseln, war ein kleiner Krieg, aber immerhin. Und es gab ja einige, die auch gesagt haben, jetzt als auch kritisiert wurde, diese Rückkehr, 7 Männer, große 7, in alte Welten. Da hat auch irgendjemand mal gefragt, wäre es jetzt schöner, wenn da Marine Le Pen dabei wäre?
Ja gut, auf die hätte man wahrscheinlich auch gerne verzichtet. Also dann lieber eine reine Männerrunde an der Stelle. Aber es gibt ja tatsächlich Ansätze der feministischen Außenpolitik, also mehr Frauen in politische Machtpositionen. Und das ist ja ein wirklich ernsthaftes Thema. Und ich kann dem durchaus was abgewinnen. Also Frauen, die eben in politischen Beziehungen mehr Empathie zeigen, mehr auf Kooperation statt Konfrontation. Das sind schon Dinge, an denen was dran ist. Und wenn wir Boris Johnson sehen, also ich glaube, er ist da der Falsche, sowas zu sagen, und seine Rolle ist irgendwie da auch ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür oder ein Symbol dafür, dass wir uns damit abfinden müssen, dass es nicht nur bei den Inhalten, sondern auch bei den Personen darum geht, Konflikt und Kompromiss irgendwie zusammenzudenken.
Ich freue mich, dass wir glücklicherweise noch keine Kompromisse machen müssen bei der Auswahl unserer Gesprächsgäste hier im Deutschlandfunk Kultur, und sage an dieser Stelle, Liebe Harriet von Waldenfels, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.